Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Elisabeth Günther liest heute den vierten Auszug aus dem Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. In Ildingen trifft Silvia auf die Menschen ihrer Kindheit und Jugend. Parallel erzählt die Autorin von der Jugend ihrer Mutter Evelyn. Auch ein paar Geister stellen sich ein, nämlich Tante Rita, die sich das Leben nahm, Silvias geliebte Tante Betty, die zu lebendig war für die spießige Enge des schwäbischen Dorfes, nicht heiratete und übrig blieb, sowie Silvias verstorbener Vater. Unter den ehemaligen Freunden von Silvia ist der gutmütige Automechaniker Bernd, der seine demente Mutter pflegt, und Monika, die Avon-Beraterin, bei der Silvia jetzt eingeladen ist.
Party. 1989. Auf dem gesamten Fußweg zu Monikas Haus wurde Silvia das Gefühl nicht los, sie habe etwas Wichtiges vergessen. Es war das erste Mal seit 4 Monaten, dass sie allein unterwegs war, ohne Hanna. Sie hatte sich rausgeputzt für diesen Frauenabend. Die besonders kaputte Jeans, die ausgetretenen Turnschuhe, die rotbraunen Haare wie eine Explosion um ihren Schädel festgesprüht. Nicht, dass in ihrer hastig gepackten Reisetasche viel Auswahl gewesen wäre, und Evelyn hatte schon mehrfach angemerkt, es sei ja wohl an der Zeit, endlich eine vernünftige Garderobe zu besorgen. Aber wenn sie da heute Abend schon auftauchte, dann wollte sie Monika und den anderen Frauen genau das bieten, was sie sich von ihr erhofften. Eine Berliner Hausbesetzerin auf Heimatbesuch mit ein paar Gruselgeschichten aus der großen Stadt. 3 Stunden hatte sie Zeit, dann würde Hanna sicher aufwachen und sie würde ohnehin gehen müssen. Eigentlich hatte Silvia gar nicht vorgehabt, Monikas Einladung zu folgen, aber in den Tagen nach ihrer Begegnung hatte die noch 2-mal angerufen und die Einladung bekräftigt. Jedes Mal war Evelyn rangegangen und hatte für ihre Tochter schließlich fest zugesagt, sicherlich um das Telefonat möglichst schnell beenden zu können. Und dann überraschenderweise vorgeschlagen, derweil auf Hanna aufzupassen. »Was soll passieren, Silvia? Du musst dein Kind auch mal loslassen. Triff dich mit den anderen Frauen, du kannst nicht immer neben mir auf dem Sofa sitzen.« Auch wieder wahr. In der Tasche ihres Parkers erfüllte Silvia einen Geldschein. 50 Mark. Den musste Evelyn heimlich hineingesteckt haben. Geld, schon immer das Einzige, was Evelyn großzügig zur Verfügung stellte. Und eine Flasche Söhnlein Brillant, die sicherlich schon seit Jahren im Vorratsschrank herumgestanden hatte, hatte sie ihr noch als Mitbringsel mitgegeben, verbunden mit einem resignierten Blick auf Silvias schmutzig-graue Turnschuhe. Vielleicht hatte Evelyn nur deshalb angeboten, auf Hanna aufzupassen, weil sie die leise Hoffnung hegte, dass ein Abend mit ein paar verheirateten Ildinger Eigenheimbesitzerinnen Silvia endlich zur Vernunft bringen könnte und dass sie dann ihr altes Leben endgültig abstreifen und hierher zurückkehren würde. »Keine Chance«, dachte Silvia. Aber neugierig war sie schon darauf, wie Monika heute so lebte. Der Star ihrer Schulzeit, gefürchtet und bewundert. Und wie man heute in Ildingen wohl Partys feierte, das interessierte sie schon auch. Sie selbst erinnerte sich nur an Feuerwehr und Weinfeste und das aus gutem Grund nur ungern und dunkel. Monikas Zuhause lag auf der anderen Seite des kleinen Flusses, nicht weit von der Siedlung, in der sie zusammen mit ihrer alleinerziehenden Mutter und ihren 3 Brüdern groß geworden war. Im Ildinger Neubaugebiet hatte sie sich nun offensichtlich einen Traum erfüllt. Ein weiß verputztes Haus mit Giebeldach und 2 Garagentoren, ein blühender Vorgarten, 2 Steinlöwen, die die Eingangstür bewachten, an der Haustür ein Kranz aus Trockenblumen. Silvia drückte die Klingel und hörte die Big Ben-Glocken. Noch vor dem letzten Ton öffnete sich die Tür.
»Ja, komm rein, Silvia, wir haben schon gewartet. Du bist die Letzte. Es geht gleich los. Komm, ich nehme dir mal den Mantel ab.«
Monika sah blendend aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Weiße Bluse, Perlenohrringe, ein Strahle-Lächeln wie aus einem Werbespot. Die dunklen Haare fielen ihr in sanften Wellen auf die Schultern, die porenlose Haut war dezent geschminkt, die Nägel schimmerten Perlmuttrosé. Silvia fühlte sich nun doch nicht ganz wohl in ihrem Aufzug, als Monika sie unterhakte und in ihr weiß gefliestes Wohnzimmer führte, wo bereits eine Gruppe Frauen in der schwarzen Kunstledersitzgruppe um einen Glastisch voller Kosmetikartikel herumsaß. Sie hatte den biederen Provinzmuttis mit all ihrer Kreuzberger Coolness gegenübertreten wollen. Aber jetzt kam sie sich doch eher vor wie ein Straßenkater, den man aus einer Mülltonne gezogen und neben einem Rudel Perserkatzen platziert hatte. Monika drückte Silvia eine Sektflöte in die Hand und erhob ihr eigenes Glas.
So, meine Damen, wir sind vollzählig. Ganz herzlich willkommen. Die meisten kennen sich ja, aber wir haben heute auch ein paar neue hübsche Gesichter dabei. Und da habe ich mir ein Kennenlernspiel überlegt.
Silvia, die noch immer neben Monika stand, spürte, wie 6 Augenpaare auf sie gerichtet waren. Es war sonnenklar, dass alle anderen Frauen sich schon länger kannten und nur sie neu in der Runde war. Sie hockte sich schließlich auf einen Stuhl, den Monika ihr an den Couchtisch geschoben hatte, und jetzt saß sie höher als alle anderen Frauen, die auf den niedrigen Polstermöbeln Platz genommen hatten. Für das Kennenlernspiel sollte jede Teilnehmerin ihrem Vornamen ein Adjektiv mit dem gleichen Anfangsbuchstaben voranstellen.
Also, ich wäre dann zum Beispiel die mutige Monika.
Und dann etwas benennen, das man an sich schön fand, und etwas anderes, das man weniger mochte.
Dann wissen wir auch gleich, woran wir ein bisschen arbeiten können, gell? Ich habe wirklich für jede von euch ganz tolle neue Produkte da.
Arbeiten? Puh, auch noch an sich selbst. So hatte sich Silvia eine Party nicht vorgestellt. Jetzt saß sie hier fest und wusste nicht, wohin mit der Sektflöte in ihrer Hand.
Also, ich fange dann einfach mal an. Ich bin die mutige Monika und ich bin eure Avon-Beraterin und auch ein bisschen aufgeregt heute. Ja, und was ich an mir mag, das sind eigentlich meine Augen, also die betone ich gern. Da zeige ich euch auch gleich mal die wunderschöne neue Lidschattenpalette jetzt für den Frühling. Und was ich nicht so mag an mir? Also mein Bindegewebe. Das kennen ja alle Mamis hier, das war schon mal straffer. Ich habe ein paar Streifen. Oh, nicht schön. Da habe ich aber was ganz Tolles da zum Massieren. Das zeige ich euch. So, Gabi, machst du weiter?
Die glamouröse Gabi mochte ebenfalls ihre Augen, fand aber ihre Haut zu trocken und ihre Lippen zu schmal. Die kecke Katrin mochte ihre blonden Haare, hätte aber gern eine kleinere Nase. Die rasende Renate fand sich zu mollig.
Aber da hast keine Creme gegen, Moni, oder?
Mochte aber ihr Lachen. Und dann lachte sie verlegen und schlug sich sofort die Hand vor den Mund. Gleich würde Silvia etwas sagen müssen. Und sie dachte angestrengt darüber nach, was sie eigentlich an sich mochte und was nicht.
Ja, also, ich bin die süße Silvia und ich mag meine Haare und alles andere eigentlich auch.
Die anderen Frauen lachten freundlich und nachsichtig, wie über ein kleines Kind, das beim Krippenspiel den Text vergessen hat. Niedlich, diese merkwürdige Vogelscheuche aus der Stadt, die offensichtlich selten in den Spiegel schaute.
Silvia ist eine alte Freundin, die gerade aus Berlin zu Besuch ist. Die Tochter von der Frau Dr. Borowski, gell, Renate? Die kennst du doch auch aus dem Krankenhaus. Wir haben uns lange nicht gesehen, gell, Silvia? Und ich freue mich so, dass du heute da bist und sogar ungeschminkt gekommen bist. Da kann ich dich gleich als Versuchskaninchen nehmen für ein leichtes Sommer-Make-up. Das auch ganz schön die Augen betont. Da könnt ihr alle mal zusehen.
Monika zog einen Rougepinsel und mehrere Schwämmchen aus einer kleinen Kosmetiktasche. Und als sie bemerkte, dass die anderen Frauen offenbar nicht konzentriert genug zusahen, sondern einfach weiter miteinander quatschten, erhob sie noch einmal die Stimme.
Also, ihr könnt auch alle Produkte mal ausprobieren. Ich habe euch alles auf den Tisch gestellt. Greift einfach zu. Und auch am Buffet, gell? Die Gabi hat auch ihren Fleischsalat mitgebracht. Und ich habe euch meine Lachs-Spinat-Täschle gemacht. Die sind ja letztes Mal schon so gut angekommen, gell? Greift zu. Und Silvia, ich fange bei dir schon mal an mit der Grundierung.
Silvia hatte das Gefühl, dass ihre Seele ihren Körper in dem Moment verließ, in dem sich Monika einen kleinen runden Klavierhocker schnappte, ihn direkt vor ihren Stuhl stellte, die Zähne zu einem Lächeln fletschte und ihr mit einem Make-up-Pinsel in der Hand sehr intensiv ins Gesicht schaute. Sie hatte doch eigentlich Übung im Umgang mit Menschen, die ihr auf diese Weise zu nahe kamen. Besoffene in der Kneipe, Bullen auf Demos, Autofahrer beim Trampen. Die hätte sie sich mit großer Bestimmtheit vom Leib gehalten. Aber hier war sie wieder die kleine Silvia, die einfach einfror und alles mit sich machen ließ, die Augen schloss und die Klappe hielt. Dabei hätte es ihr eine Menge gegeben, was sie hätte sagen können. Zum Beispiel, ich habe gedacht, das hier ist eine Party und kein Schönheitssalon. Ich mache mir nichts aus Schminke. Ich mache mir nicht nur nichts aus Schminke, ich halte Make-up für einen Zurichtungs- und Unterdrückungsmechanismus des Patriarchats. Ich bin gegen Tierversuche und das Zeug, das du mir da gerade ins Gesicht schmierst, wurde mit Sicherheit an armen, wehrlosen Äffchen getestet. Die anderen Frauen waren inzwischen aufgestanden und hatten sich am Buffet Tellerchen mit Käsetraubenspießchen und Blätterteigtäschle vollgeladen und plaudernd wieder auf den schwarzen Kunstledermöbeln Platz genommen. Silvia saß mit geschlossenen Augen auf ihrem Stuhl und atmete flach gegen Monikas Hand. Die anderen unterhielten sich über neue Autos, Elternabende, das große Gartencenter an der Bundesstraße Richtung Stuttgart, wo es sehr günstige Bodendecker zu kaufen gäbe. Keine schien sich für die Kosmetikpröbchen und Kataloge zu interessieren, was Silvia daraus schloss, dass Monika ab und zu aufhörte, an ihr herumzupinseln und in Richtung Sitzgruppe flötete:
Gell, ihr probiert einfach mal was aus. Steht ja alles da, alles ganz freiwillig, das wisst ihr ja.
In Richtung Sitzgruppe flötete.
So, jetzt schaut doch mal bitte, wie viel frischer die Silvia jetzt ausschaut. Sie hat ja gerade ein Baby bekommen. Da ist man ja immer ein bisschen gestresst, das kennen wir ja alle noch, gell? Da ist so eine schnelle Schminkroutine genau das Richtige.
Die anderen Frauen unterbrachen ihr Geplauder und betrachteten Silvia wohlwollend und interessiert.
»Und wo ist dein Baby jetzt?«, fragte die glamouröse Gabi.
»Zu Hause, also bei meiner Mutter.«
»Ah, das ist immer gut, wenn die Oma da ist, gell? Gerade wenn die so klein sind. Also bei meinem Mann hätte ich den Alexander damals nicht lassen können.«
»Nee, ich auch nicht«, dachte Silvia und lächelte gequält.
»Und du wohnst also in Berlin, richtig in der Stadt?«, fragte die kecke Katrin. »Das ist schon ganz schön weit weg.«
»Ja, schon, richtig in der Stadt.«
»Habt ihr da Eigentum, dein Mann und du?«,
fragte die rasende Renate.
»Nein, ich wohne da in einer Wohngemeinschaft mit 3 Freunden«, sagte Silvia. »Ich habe da kein Eigentum.«
»Ach, zur Miete?«
»Wir haben die Wohnung besetzt, zusammen. Das Haus stand leer. Vor ein paar Jahren wollten sie uns räumen, aber es gab vorher eine Einigung mit der Stadt und jetzt zahlen wir Miete an eine Genossenschaft. Und der Vater meines Kindes will nichts mehr mit mir zu tun haben.«
Jetzt bekam sie doch noch ihren Auftritt. Aber plötzlich war sich Silvia gar nicht mehr so sicher, ob sie diese Frauen wirklich würde beeindrucken können mit ihren Geschichten und ob sie das überhaupt noch wollte. Wenn sie es so erzählte, kam es ihr selbst unwirklich vor. Der rasenden Renate war inzwischen jedenfalls das Lächeln eingefroren.
»Also, ich könnte nicht so leben. Das ist ja schon auch arg für so ein Kind«,
schob die ulkige Ulrike noch leise in die entstandene Stille.
»Arg? Weil ich nicht in einem Haus mit Garten wohne oder was? Ich komme klar, ich arbeite, ich brauche nicht viel. Dieser ganze Konsum, das ist doch krank, das ganze System, in dem wir leben. Und meinem Kind geht es gut. Es hat mich und ich liebe es sehr und das ist mehr, als die allermeisten Kinder haben«, sagte Silvia schließlich und es klang weniger überzeugt, als ihr lieb war.
Monika schien diese abrupte Abkühlung der heiteren Stimmung gar nicht zu gefallen. Überhaupt war Silvia verblüfft darüber, wie angespannt sie plötzlich wirkte. Das passte gar nicht zu ihr. Sie klatschte in die Hände, knipste ihr Lächeln wieder an und Silvia bemerkte, dass sich winzige Schweißperlen auf ihrer Oberlippe gebildet hatten. Monika zeigte mit einladender Geste noch einmal auf die Fläschchen, Pröbchen und Broschüren, die sie so sorgfältig auf dem Glastisch aufgestellt und ausgelegt hatte und die bislang noch keine von den Frauen angerührt hatte.
»Also, jetzt fragt mal die Silvi nicht so aus und greift einfach zu. Das sind alles wirklich ganz tolle neue Produkte. Ich benutze auch viele von denen selber. Ulrike, schau, die Augencreme, die mochtest du doch so. Die ist auch wieder dabei. Und ich habe auch Badekugeln da, also... Da kann ich euch auch welche mitgeben, wenn ihr für mehr als 20 Mark bestellt. Das lieben ja auch die Kinder.«
Die Frauen hatten aufgehört zu essen und sahen nun alle etwas betreten auf ihre Knie.
»Moni, ich hab noch so viel vom letzten Mal. Ich kann nicht jedes Mal was kaufen«, sagte die lustige Lydia schließlich.
»Ja«, sagte die glamouröse Gabi,
Moni, sei mir nicht bös. Aber ich krieg meine Cremes viel günstiger beim Schlecker. Da komme ich ja jeden Tag vorbei und so viel brauche ich auch nicht.
Aus dem Flur hörte man ein Poltern und eine Tür, die etwas zu heftig ins Schloss fiel. Die Wohnzimmertür flog auf und da stand ein Mann mit Bürstenhaarschnitt und Sonnenstudio-Gesicht.
Oh, hier ist immer noch Weiberabend, sagte er und hielt sich dabei schwankend am Türrahmen fest,
und Silvia lief ein Schauer den Rücken hinunter. Sie kannte diesen Typ Mann aus der Kneipe, betrunken genug, um sich unbesiegbar zu fühlen, noch nicht betrunken genug, um leicht außer Gefecht gesetzt zu werden. Immer ein bisschen zu viel Bizeps und den Nacken ein bisschen zu verspannt, irgendeine Kränkung mit sich herumtragend wie ein Splitter im Fuß.
Die Damen wollten eh grad gehen, Bernd, sagte Monika und hielt ihr Lächeln mit letzter Kraft im Gesicht. Ich räum noch geschwind auf, dann komm ich hoch. Geh doch schon mal und sei nicht so laut, die Kinder schlafen.
Bernd zog die Wohnzimmertür wieder zu. Die glamouröse Gabi und die rasende Renate sahen sich wissend und betreten an. Und dann standen alle Frauen auf und schnappten sich ihre kleinen Handtaschen.
Ich nehme mir mal die Broschüre mit, Moni, ja? Ich melde mich dann, gell?
Sagte die freche Friederike. Und bevor Silvia aufstehen konnte, um ihren Parker zu suchen und auch zu verschwinden, waren die anderen schon eilig aus der Tür und sie stand allein mit Monika im Flur.
Tut mir leid, sagte Silvia. Ich muss auch los, mein Baby.
Schon gut, sagte Monika.
Ich würde echt gern bestellen, was du mir heute ins Gesicht geschmiert hast. Ich fand's gar nicht so schlecht.
Ich schmink mich eigentlich nie, aber so für ab und zu. Und dann nehme ich noch irgendwas für meine Mutter. Badekugeln oder so. Monika nahm den 50-Mark-Schein, den Silvia aus der Tasche ihres Parkers gezogen hatte. Und zum ersten Mal an diesem Abend sah sie Silvia ohne ihr angeknipstes Lächeln ins Gesicht.
Bestell ich dir, bringe ich dann vorbei, wenn es angekommen ist, sagte sie matt.
Dann schob sie Silvia wortlos nach draußen und schloss die Haustür, so vehement, dass der Kranz aus Trockenblumen, der um den Türspion herumdrapiert war, auf den Boden fiel. Herzblut, 1957. Das Wort, an dem Evelyn sich festhielt wie an einem Rettungsring, war Gelinggarantie. Die Rezepte in ihrem Dr. Oetker Kochbuch hatten eine Gelinggarantie. Sie waren mehrfach geprüft. Sie musste sich einfach nur an die Vorgaben halten. Die Häppchen vorweg, der Braten, die Nachspeise, da durfte nichts schiefgehen. Da konnte auch gar nichts schiefgehen, solange Evelyn präzise arbeitete und die Regeln befolgte. Und das war ja normalerweise nun wirklich nichts, was ihr schwerfiel. Regeln befolgen. Sie hatte alles eingekauft und den Tisch schon am Morgen mit dem guten Porzellan gedeckt. Sie hatte gesaugt und Staub gewischt, die Kristallgläser poliert und das Familiensilber, das sie zur Hochzeit von Karls Eltern bekommen hatten. Professor Bender und seine Gattin kamen heute Abend zu Besuch und da musste alles stimmen, denn Karls weitere Laufbahn hing vom Wohlwollen dieses aufgeblasenen Wichtigtuers ab. Des Mannes, der sie seit Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft keines Blickes mehr gewürdigt hatte. Der nicht zu ihrem kleinen Abschiedsumtrunk im Schwesternzimmer erschienen war und der nun aber das häusliche Glück bei Borowskis bestaunen wollte. Das propere Kind, die glückliche Hausfrau und den zufriedenen Herrn Kollegen, der möglicherweise eines Tages sein Nachfolger als Klinikleiter werden könnte. So eine Gelinggarantie, die bräuchte es auch für Kinder, dachte Evelyn, während sie den Bräter für das Fleisch aus dem Küchenschrank holte und dabei Silvias klägliches Weinen wegschieben musste, das aus der Stube zu ihr drang. Sie hatte doch gerade erst. Es war doch noch lang nicht Zeit.
Nicht verwöhnen, nicht verwöhnen, nicht verwöhnen, murmelte Evelyn wie eine Beschwörung vor sich hin.
Milch alle 4 Stunden, nicht gleich beim ersten Weinen trösten, das Kind daran gewöhnen, dass es nicht ständig getragen wurde, sondern Zeit in seinem Stubenwagen verbringen musste. Dazu viel frische Luft. Das waren die Regeln. Das war das Rezept für ein zufriedenes, gedeihendes Kind und Evelyn hielt sich präzise daran. Nur, dass Silvia nicht gedieh, jedenfalls nicht so wie gedacht. Es war überhaupt vieles nicht so, wie Evelyn es sich vorgestellt hatte, nachdem sich die erste Freude über ihre nicht mehr für möglich gehaltene Schwangerschaft gelegt hatte. Warum konnte Silvia nicht einfach kräftig trinken? Bei allen anderen Wöchnerinnen sah es leicht und natürlich aus. Mutter und Kind, eine Einheit. Nur Silvia und sie passten irgendwie nicht zueinander. Beinahe so, als ob sie nicht kompatibel wären. Schließlich hatte der Kinderarzt befunden, es helfe alles nichts. Man müsse nun zufüttern und das Kind an Flaschennahrung gewöhnen. Zu Hause dann war Evelyn den ganzen Tag beschäftigt. Und wenn Karl vom Dienst kam und sie nach ihrem Tag fragte und was sie erlebt hatte, konnte sie ihm eigentlich nichts berichten. Es war gleichzeitig zu viel und zu wenig. Die Flaschen auskochen, das Milchpulver anrühren, das Haus in Ordnung halten, die Wäsche machen, die Windeln, Abendessen zubereiten. Das alles war so anstrengend und dabei geistig so unterfordernd, dass Evelyn wütend wurde vor Langeweile. Und das alles begleitet von Silvias kläglichem Weinen. Silvia schrie nicht, sie forderte nicht, sie jammerte. Nicht laut, aber stetig. Vermutlich vertrug sie die künstliche Milch nicht, aber auch die teure Vorzugsmilch direkt aus der Molkerei mochte sie nicht trinken. Das Rübenmus, das Evelyn ihr kochte und mit einem Löffel in den Mund steckte, spuckte sie auch aus, genau wie den Grießbrei. Es war zum Verzweifeln. Für eine jammernde Patientin im Krankenhaus wäre Evelyn der rettende Engel gewesen. Sie konnte spritzen, behandeln und verschreiben und in den meisten Fällen heilen. Und wem das nicht half, wer dann noch jammerte, der war eher ein Fall für den Pfarrer oder den Psychiater. In keiner Sekunde ihrer Berufstätigkeit hatte sie sich so hilflos gefühlt wie mit ihrem leise vor sich hin greinenden Kind. »Frau Doktor, es ist immer so still bei Ihnen«, hatte die Hagerle von gegenüber gesagt, als sie eines Tages einfach vor der Tür gestanden hatte mit einem großen Topf Hühnersuppe. »Da wollte ich mich mal erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Man hört das Kind ja nie schreien.« Am liebsten hätte sich Evelyn da der Nachbarin in Kittelschürze an den großen Busen geworfen, um in Tränen auszubrechen, weil sie so erschöpft war. Aber das ging natürlich nicht. Evelyn schloss die Küchentür, um Silvia nicht länger zu hören. Sie musste einen klaren Kopf bewahren. Zuerst den Nachtisch vorbereiten. Der musste eine Weile kalt stehen. Karl hatte sich eine Ananascreme gewünscht. Er war seit Wochen versessen auf Ananas. Eines Tages wollte er dorthin reisen, wo die Ananas wuchs, denn ein Ort, der eine derart überirdische Frucht hervorbringe, müsse ganz und gar paradiesisch sein. Evelyn schnitt sich beim Öffnen der Büchse in den Finger. Es blutete in die Sahne, die sie gerade steif geschlagen hatte. Sie verfluchte die verdammte Ananas. Jetzt würde sie alles wegkippen müssen. Aber sie hatte keine Sahne mehr und zum Einkaufen war es zu spät. Die Nachbarin wollte sie nicht fragen. Also rührte sie ihr Blut in die Creme und hoffte, dass es später bei schummrigem Kerzenlicht nicht auffallen würde. Nun musste sie das Fleisch aus der Kühlung holen für den Rinderbraten. Enthäuten, zusammenbinden, einreiben. Nicht zu früh und nicht zu spät in den Ofen tun, damit er gerade richtig und nicht zu trocken war, wenn es an den Hauptgang ginge. Eine Bratensoße anrühren. Die Bohnen mussten geputzt und die Kartoffeln geschält werden und hinter der geschlossenen Küchentür Silvias wimmern. Konnte ein Baby von 5 Monaten undankbar sein? Oder war sie undankbar? Evelyn war mit dem Kochen in Verzug geraten. Da würde auch die Gelinggarantie nichts nützen. Und noch immer waren die Kartoffeln nicht geschält und dann fiel ihr ein, dass sie vergessen hatte, Kerzen zu kaufen für den silbernen Leuchter, obwohl Karl sie doch noch daran erinnert hatte. Und als er endlich nach Hause kam, saß Evelyn auf dem Sofa neben Silvias Stubenwagen und weinte zusammen mit ihrer Tochter. Karl umarmte Evelyn und legte eine Schallplatte auf. Sie würden schon alles noch irgendwie rechtzeitig fertig bekommen. Da nahm er Silvia aus ihrem Stubenwagen und trug sie ein wenig im Garten umher, wo Evelyn ihr Weinen nicht hörte. Sie wusch sich das Gesicht, drückte sich einen kalten Lappen gegen die geschwollenen Augen, ohrfeigte sich selbst rechts und links und ging zurück in die Küche. Silvia ließ sich schließlich auf Karls Schoß beinahe eine ganze Flasche Milch einflößen und lag nun ruhig in ihrem Stubenwagen und greinte ausnahmsweise einmal nicht, als pünktlich um 7:30 Herr und Frau Professor Bender vor der Tür standen, mit einer Flasche Weinbrand in der Hand, beide eingehüllt in den Duft des Wohlstands.
»Ein goldiges Mädle«,
sagte die Frau Professor beim Blick in den Stubenwagen, und ihr schweres, blumiges Parfum nahm Evelyn den Atem.
»In Ihrem Alter hatte ich ja schon 3 und ich kann Ihnen nur raten, genießen Sie diese Zeit, es ist die schönste, sie geht so schnell vorbei. Mit den Großen hat man dann ganz andere Sorgen.«
Evelins Essen war misslungen. Der Braten war zu trocken, die Kartoffeln zu weich, die Soße hatte nicht genug gebunden. Es war gerade eben gut genug, dass alle höflich darüber hinwegsahen und trotzdem aßen, aber nicht nachnahmen.
»Ganz vorzüglich«,
sagte Professor Bender zu Evelin. Es war das einzige Mal, dass er an diesem Abend das Wort an sie richtete. Und Evelin wusste genau, dass er log. Dann fachsimpelte er den Rest des Abends mit Karl über Herzchirurgie und Evelin hätte gern teilgenommen an dem Gespräch. Aber jedes Mal, wenn sie versuchte einzuhaken, wurde sie von Frau Professor Bender mit einem Rat zu Kleinkindpflege und Kindererziehung bedacht. Konsequenz sei das Allerwichtigste, sagte Frau Professor Bender, bei den Buben genau wie bei den Mädchen. Konsequenz und Strenge, auch das sei Teil der Mutterliebe. Wer sein Kind verwöhne, der nehme ihm die Möglichkeit zur Stärke und zur Selbstregulierung. Und Evelin nickte. Und inzwischen wusste sie nicht mehr, ob das leise Weinen, das sie hörte, nur noch Einbildung war oder ob es tatsächlich von Silvia in ihrem Kinderbettchen kam. Kurz hatte Evelin darüber nachgedacht, die Ananascreme gar nicht erst anzubieten. Aber dann fragte Karl danach. Er habe sich schon den ganzen Tag darauf gefreut und von ihrem Missgeschick hatte sie ihm nichts erzählt. Also holte sie die Glasschüssel mit der Creme doch aus dem Kühlschrank und beobachtete dann mit Befriedigung, wie Professor Bender begeistert davon aß. Er schaufelte geradezu mit dem kleinen silbernen Dessertlöffel immer rein in seinen riesigen Mund mit den erstaunlich schlechten Zähnen. Offenbar war er nicht satt geworden von Evelins misslungenem Braten.
»Ach, da können Sie mir gleich mal das Rezept verraten«, sagte Frau Professor Bender und legte Evelin schwesterlich die Hand auf den Arm. »Schmeckt ganz vorzüglich. Das hat ja eine ganz eigene Note. Was ist das? Ich komm nicht drauf.«
»Ganz viel Herzblut«, sagte Evelin und alle am Tisch lachten höflich. Der Rest des Abends verlief zäh. Man war nach dem Essen in die Sitzgruppe umgezogen. Karl hatte eine Jazzplatte aufgelegt. Es wurde geraucht und Weinbrand gereicht und die Herren redeten weiter über ihre Arbeit, über die Neustrukturierung in der Klinik, über ein neues, vielversprechendes, weil besonders verträgliches Narkosegas und die Zukunft der Transplantationsmedizin, seit es vor einigen Jahren in den Vereinigten Staaten erstmals gelungen war, eine Niere zu transplantieren. Evelin hörte mit halbem Ohr hin und war immer ganz kurz davor, etwas einzuwerfen, anzumerken, sich zu beteiligen. Sie wollte auch über Narkosegase reden, über die neueste Forschung und den Kliniktratsch, aber das war heute nicht ihre Rolle. Und deshalb nickte sie artig, während die Frau Professor weiter unablässig über Haushaltsführung, Staubsaugermarken und das Für und Wider einer Reinigungskraft plauderte und gar nicht zu bemerken schien, wie wenig all das Evelin interessierte. Und dann hörte sie doch genauer zu, was die Männer besprachen, denn Karl saß plötzlich anders da, aufrechter. Eine Spannung ging von ihm aus, als habe er plötzlich die Frequenz gewechselt. Und Professor Bender, der schon 2-3 Gläser Weinbrand zu viel intus hatte, erzählte, dass auch er einmal kurz davor gewesen sei, bahnbrechende Fortschritte in der Transplantationsmedizin zu erzielen und an diesen Forschungen gern weiterarbeiten würde. Aber man lässt mich ja die Experimente nicht mehr machen. Das war noch ganz anderes wissenschaftliches Arbeiten damals, Herr Kollege. Ich sage Ihnen, das waren goldene Zeiten für die Wissenschaft. Braucht man ja jetzt nicht mehr mitkommen. Nicht mal an den übelsten Strafgefangenen darf man heute noch Experimente machen, zum Wohle der Menschheit. Das ist doch die reine Verschwendung, wenn Sie mich fragen. Karl war blass geworden. Evelin sah, wie er den Mund öffnete und etwas erwidern wollte, aber er tat es nicht. Auch die Frau Professor hatte aufgehört zu reden und legte ihrem Gatten die Hand aufs Knie.
Erich, lass gut sein. Und ich bin sicher, die Frau Borowski ist müde. Lass uns langsam nach Hause gehen.
Die Frau Dr. Borowski, immer noch, dachte Evelin bei sich.
Elisabeth Günther mit der 4. Folge aus »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alina Schröder. Das Buch ist bei DTV erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Am Montag geht's weiter. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist am späten Abend von protestierenden Bauern daran gehindert worden, eine Fähre in Schlüttsiel zu verlassen. Der Vizekanzler musste zunächst zur Hallig-Hooge zurückfahren, konnte aber in der Nacht ans Festland gebracht werden. Aus Schlüttsiel Jochen Dominikus.
Der Minister wirkte bei seiner Ankunft sichtlich genervt und auch etwas müde. Zum Vorfall äußern wollte er sich nicht und verwies darauf, dass er auf einer privaten Reise sei und man das bitte respektieren solle. Begleitet von Personenschützern ging es mit sehr schnellem Schritt in Richtung Parkplatz hinter dem Deich. Dort stieg er in eine schwarze Limousine und wurde weggefahren. 100 Landwirte hatten ihn am Abend nach Bekanntwerden seines Urlaubsortes in sozialen Netzwerken mit ihren Traktoren abgefangen, um gegen Agrarkürzung zu demonstrieren. Einige versuchten sogar die Fähre zu stürmen. Es kam zu einem Handgemenge mit der Polizei, die daraufhin Pfefferspray einsetzte. Der Minister musste sich in Sicherheit bringen und mit der Fähre zu